Liebe Gemeinde, es gibt Dinge, die gibt es einfach nicht. Oder es gibt Dinge, aber die dürfen einfach nicht wahr sein. Ich bin mal gespannt, zu welchem Urteil der ehrenwerte Richter kommt. Aber ich sehe ja hier eine ganze Reihe Leute, die haben auch Lebenserfahrung. Und ich hoffe, der Richter wird auf das, zu welchem Urteil Sie gekommen sind, dann hoffentlich auch zurückgreifen. Ja, es gibt Dinge, die gibt es einfach nicht. Ein Stein kann nicht schwimmen, ein Baum kann nicht fliegen und ein Toter, der kann auch nicht wieder aufstehen. Wer einmal begraben ist, der ist begraben. Der wird nicht wieder aufstehen und singen und tanzen und leben. Tod ist tot. Und das ist so, seit es diese Welt gibt. Dankeschön. Es gibt einfach Dinge, die gibt es nicht. Nun, damit muss man sich eben abfinden in dieser Welt. Aber es gibt einen, der sich nicht damit abgefunden hat. Und dieser eine, das ist der lebendige Gott, der Schöpfer des Lebens, der wollte sich mit dem Tod nicht abfinden. Das geht nicht, sagt alle Welt. Geht nicht, das gibt es nicht, das hält Gott dagegen. Und er hat seinen Sohn auf diese Erde gesandt, der hier lebte, der hier starb, aber der zu neuem Leben auferweckt ist. Ich weiß, die Frage nach Gott ist umstritten und die Frage nach Ostern sowieso. Aber wie man das auch beurteilt, es lohnt sich einmal auf die Botschaft zu hören, die verkündet worden ist. Wir wollen einmal auf das hören, was der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Er erinnert die Gemeinde in Korinth an den Grund allen Glaubens.
Christus ist auferstanden. Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte euch an die rettende Botschaft erinnern, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie angenommen und darauf euer Leben gegründet. Ganz gewiss werdet ihr durch diese Botschaft gerettet werden, vorausgesetzt, ihr bewahrt sie genau so, wie ich sie euch überliefert habe. Sonst glaubt ihr vergeblich und erreicht das Ziel nicht. Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste. Und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tode auferweckt, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt ist. Er hat sich zuerst Petrus gezeigt und später allen 12 Jüngern. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten noch heute leben. Einige sind inzwischen gestorben. Später ist er Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, der ich es am wenigsten verdient hatte. Ich bin der Unbedeutendste unter den Aposteln und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Alles, was ich bin, bin ich allein durch Gottes vergebene Gnade. Und seine Gnade hat er mir nicht vergeblich geschenkt. Ich habe mich mehr als alle anderen eingesetzt, aber das war nicht meine Leistung. Sondern Gott selbst hat alles in seiner Gnade bewirkt. Doch ganz gleich, ob die anderen Apostel oder ich, wir alle haben diese eine rettende Botschaft verkündet und dadurch seid ihr zum Glauben gekommen. Auch wir werden auferstehen. Wenn wir nun gepredigt haben, dass Gott Christus von den Toten aufgeweckt hat, wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube hätte keine Grundlage. Mit Recht könnte man uns dann vorwerfen, wir seien Lügner, und keine Zeugen Gottes. Denn wir behaupten doch, Gott hat Christus auferweckt. Das kann ja gar nicht stimmen, wenn mit dem Tod alles aus ist. Wie schon gesagt, wenn die Toten nicht auferstehen, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Aber wenn Christus nicht von den Toten aufgeweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Ebenso wären auch alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Tatsächlich aber ist Christus als erster von den Toten auferstanden. So können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden.
Seit Ostern wird die Geschichte dieser Welt ganz neu geschrieben. Ein neuer Anfang ist gesetzt und ein neues Ende folgt. Aber das gilt nicht nur für die Geschichte dieser Welt, sondern das gilt für die Geschichte deines Lebens. Das Osterfest ist der Jubel über den Sieg der Auferstehung Jesu, der den Tod überwunden hat. Es ist Jubel und es ist Dank, dass ein Vertrauen auf den auferstandenen Christus uns Anteil gibt an der Auferstehung Jesu von den Toten. Dieser Text, 1. Korintherbrief, Kapitel 15, das ist die Auferstehungsverkündigung für Zweifler. Einer dieser Zweifler war vor einigen Jahren der Göttinger Theologieprofessor Dr. Gerd Lüdemann. Er lehrte in Göttingen Theologie und er erzählte dort seinen Studenten und veröffentlichte in mehreren Büchern die These, das Grab Jesu war nicht leer, sondern voll. Jesus sei gar nicht von den Toten auferstanden, sondern im Grab verrottet wie alle anderen Verstorbenen vor ihm und nach ihm. Nach dem Tod lebendig werden, ja, das gibt es nur in Horrorfilmen. Und auch da nur so, dass es Angst macht. Aber wieder lebendig werden und dann mehrere Wochen seine Jünger zu unterrichten über die neue Welt Gottes, das kann nicht sein. Professor Lüdemanns Überzeugung galt vor einigen Jahren in der Theologie als Neuheit. Aber der Zweifel und die Entrüstung über Ostern, die ist so alt wie die Osterfreude. Das Grab war nicht leer, sondern voll, so folgert Professor Lüdemann und nach dieser seiner Überzeugung bekennt er, ich bin kein Christ. Und darin stimmt er mit Paulus überein, der den Korinthern schreibt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind eure Gottesdienste eigentlich Zeitverschwendung. Dann wäre euer Glaube auch sinnlos. Dann könnte man sich an Ostern eigentlich nur über bunte Ostereier freuen. Und Paulus fügt hinzu, es geht hier sprichwörtlich tatsächlich um Leben und Tod. Und darum schreibt er den Korinthern, das Grab war nicht voll, sondern leer. Und darum antwortet er den Korinthern, indem er geradezu zu einer formal juristischen, korrekten Gerichtsverhandlung einlädt. So, wie wir das gerade im Anspiel gesehen haben. Angeklagt ist die Behauptung, Jesus sei auferstanden. Und Paulus macht mit dieser Verhandlung sich zum Anwalt für das leere Grab. Hören wir doch einmal auf seine Beweisführung. Erstens, Argumente um die Auferstehung. Schon im Gesetz des Mose steht, durch den Mund zweier oder dreier Zeugen wird eine Sache entschieden. Also ein Augenzeuge allein reicht nicht. Und deshalb beginnt Paulus, die Zeugen bezüglich der Auferstehung aufzurufen. Er wurde gesehen von Kephas, also von Petrus, und danach von den Zwölfen. Also ruft Paulus, ähnlich wie in unserer Gerichtsverhandlung, die Jünger in den Zeugenstand. In den Evangelien lesen wir das, was Paulus wohl von Petrus erfahren hat. Sie alle waren dem Auferstandenen begegnet. Aber sind diese Zeugenaussagen wirklich für bare Münze zu nehmen? Könnte es nicht vielleicht sein, dass die Jünger ihre Umwelt und Nachwelt betrogen haben? Dieser Vorwurf, der ist von Anfang an immer wieder laut geworden. Von Anfang an versuchten die Gegner des auferstandenen Christus, das leere Grab durch Leichendiebstahl wegzuerklären. Man verbreitete die Nachricht, die Jünger seien in der Nacht gekommen, die römischen Soldaten, die Wachtposten vor dem leeren Grab, wären eingenickt und dann hätten sie den Leichnam Jesu aus dem Grab geholt. Nun, man muss damals wissen, die römischen Soldaten, die standen mit ihrem Leben dafür ein, dass hier kein Diebstahl geschehen konnte. Und dieser tonnenschwere Grabstein, der war außerdem versiegelt. Mal ganz angenommen, wären die Soldaten wirklich eingenickt, spätestens wenn die Jünger versucht hätten, diesen schweren, runden Grabstein wegzurollen, wegzuwuchten, wären die Soldaten aufgewacht und hätten sie festgenommen. Aber könnte es denn vielleicht gewesen sein, so wie es unsere Staatsanwaltschaft in dem Anspiel versucht hat, zu beweisen, dass diese Menschen damals vielleicht selber in dem besten Glauben waren, dass dieser Jesus wieder lebendig geworden ist? Haben sie sich das eingebildet? Sind sie einem Gruppenwahn zum Opfer gefallen? Hatten sie ein überspanntes Wunschdenken und Jesus ist nur die Fantasie ihrer sehnsüchtigen Einbildung? Aber ist das wirklich möglich, dass also in einer sogenannten hysterisch-explosiven Erwartungshaltung sich diese Stimmung auf einmal entladen hat in einer Art kollektiven Erscheinungswahn? Als die Frauen zu den Jüngern gekommen sind, da stellen sie etwas ganz anderes fest. Die sind da nicht in einer hysterisch-explosiven Erwartungshaltung. Sie fiebern nicht auf das Ereignis der Auferstehung zu, sondern sie haben sich verkrochen, irgendwo versteckt, die Türen fest verschlossen, aus Angst, es könnte ihnen als nächstes an den Kragen gehen, genauso wie Jesus. Und als die Frauen in diese Schlotterversammlung hineinplatzen, wir haben den Herrn gesehen, er lebt, da müssen sie feststellen, die Jünger glauben ihnen nicht. Und selbst als Jesus, der Auferstandene, ihnen begegnet, da meinen sie einen Geist zu sehen. Er muss sie geradezu drängen, ihn zu berühren, mit ihm gemeinsam zu essen, damit sie nicht weiter denken, sie säßen in einem schlechten Horrorfilm und hätten einen Totengeist gesehen. Die Erscheinung des Auferstandenen erfüllt nicht eine Erwartung, auf die 12 Jünger hingefiebert hätten. Sie sind vielmehr überrascht, ja geradezu überrumpelt, weil hier etwas geschehen ist, was sie nicht einmal zu träumen wagten. Die Erscheinung des Auferstandenen erfüllt nicht die Erwartung der 12 Jünger, auf die sie hingefiebert haben. Sie werden vielmehr überrascht, ja geradezu überrumpelt. Das geschieht, was sie nicht einmal zu träumen wagten. Und noch etwas. Diese Jünger sind durch die Begegnung mit dem Auferstandenen so verändert worden, dass aus einem verängstigten Haufen überzeugende Prediger und eifrige Missionare wurden und mit wenigen Ausnahmen wird ihr Leben gerade deshalb gewaltsam beendet. Geht irgendjemand für eine selbsterdachte Lüge in den Tod? Zweitens, die Zeugen. Bei der Aufzählung in den Auferstehungsberichten wird ja zunächst einmal von Frauen berichtet. Und wir könnten hier ja fragen, ja, mein lieber Apostel Paulus, was du da den Korinthern schreibst, warum unterschlägst du denn die Berichte von den Frauen? In den vier Evangelien sind Frauen die ersten, die als besondere Zeugen der Auferstehung hervorgehoben werden. Sie werden namentlich aufgezählt. Paulus weiß von diesen Frauen. Aber warum werden die Berichte der Frauen von Paulus nicht aufgezählt, wenn er sie doch kannte? Der Grund liegt in der Gerichtssituation. Und Paulus gibt sich hier Mühe, den Beweis nach geltendem Recht zu führen. Im Altertum, in der Zeit des ersten Jahrhunderts, durfte eine Frau vor Gericht gar nicht aussagen. Ihre Aussage hatte keinerlei Beweiskraft. Paulus selbst war nun sicher nicht frauenfeindlich. Er hatte auch eine ganze Reihe von weiblichen Mitarbeitern. Aber die Leser des Korintherbriefes, die Zweifler in Korinth, die waren voll fest in ihrer Tradition verwurzelt und gaben nichts auf Zeugenaussagen von Frauen. Und gerade diese Leser gilt es ja zu überzeugen. Wir erinnern uns, ich sagte schon, nur zwei oder drei männliche Zeugen würden vor Gericht völlig ausreichen, einen Sachverhalt hieb- und stichfest überzeugend zu beweisen. Und Paulus führt hier nicht nur zwei oder drei Zeugen an, sondern er führt Petrus und die Jünger an, also 12 Zeugen. Und dann lesen wir sogar von einer Begegnung, wo der Auferstandene quasi in einer Freiluftveranstaltung den Menschen begegnet ist, 500 Christen auf einmal. Und Paulus gibt den Korinthern den Hinweis, von denen die meisten noch leben. Also er lädt hier geradezu ein und sagt, mach doch selber einmal eine Israelreise. Ich drucke euch die Namen der Zeugen aus und ihr könnt sie selbst befragen. Man muss sich also schon ganz schön sicher sein mit dem, was man behauptet, wenn man sagt, prüf das selbst einmal nach und frag die Zeugen der Auferstehung. Nun, der erste Korintherbrief wurde im Jahr 53 nach Christus geschrieben, also circa 20 Jahre nach Kreuz und Auferstehung Jesu Christi, sodass sich Paulus schon ganz schön sicher sein muss, wenn er hier den Korinthern schreibt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass noch heute viele Zeugen leben, die man befragen kann. Nun, liebe Gemeinde, wir leben nicht mehr im Jahr 53 nach Christus. Wir können heute nicht mehr nach Israel fahren und die Zeugen befragen. Aber der Apostel Paulus ist sich seiner Sache schon sehr, sehr sicher. Aber er führt noch zwei weitere Zeugen auf. Zum einen den Jakobus. Das ist schon erstaunlich. Jakobus, das war ein Halbbruder von Jesus. Und er und die ganze Familie von Jesus waren der Predigttätigkeit von Jesus äußerst ablehnend gegenüber. Und ich kann mir schon vorstellen, wie man Jakobus am Stammtisch in Nazareth aufgezogen hat. Du bist der Halbbruder des verrückten Zimmermanns, der von sich behauptet hat, wer ihm glaubt, wer ihm nachfolgt, wer ihm vertraut, der hat ewiges Leben. Das war Jakobus sicherlich mehr als peinlich. Aber einige Zeit später hören wir ganz andere Sachen von ihm. Plötzlich erscheint Jakobus in der ersten christlichen Gemeinde, übrigens auch die Mutter von Jesus. Und als Petrus eine Auslandsreise nach Rom unternimmt, da wird Jakobus sogar der langjährige Leiter der Gemeinde von Jerusalem. Und im Jahre 64 nach Christus muss er dies mit seinem eigenen Leben bezahlen. Woher kommt dieser gewaltige Wechsel in seiner Einstellung? Und Paulus liefert den Grund. Jakobus war seinem auferstandenen Bruder Jesus begegnet. Und diese Begegnung hat Jakobus völlig umgedreht. Und als letzten Zeugen ruft dann Paulus sich selbst in den Zeugenstand. Bei ihm lief das ähnlich wie Jakobus, aber noch eine ganze Ecke extremer. Paulus war einer, der die Gemeinde Gottes verfolgt hat. Er war der festen Überzeugung, man müsste diese Irrlehrer, diese Sektierer, diese Gottesleugner, diese Gotteslästerer, die müsste man umbringen, bis ihm der auferstandene Jesus selbst begegnet. Vor den Toren von Damaskus hört er und sieht er und begegnet er dem auferstandenen Jesus. Paulus, warum verfolgst du mich? Ich möchte dir vergeben, was du mir angetan hast, als du meine Verfolger verhaften und töten ließest. Ich möchte dich zu einem der erfolgreichsten Gemeindegründer der gesamten Kirchengeschichte machen. Und deine Korrespondenz, die Briefe, die du an die Gemeinden geschrieben hast, die werden einmal zum Bestseller der Memoiren und der Briefliteratur. Man wird sie in 2000 Sprachen übersetzen und noch im 21. Jahrhundert in den Gottesdiensten verlesen. Der Verfolger wird überwältigt von der Liebe, der Vergebung und der Gnade des Auferstandenen. Paulus fasst das in seinem Bericht zusammen. Christus wurde gesehen und erlebt. Er ist Zeuge für die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und Zeuge dieser Gerichtsverhandlung geworden bist, Zeuge dieses Berichtes des Apostel Paulus geworden bist und meine Auslegung dazu gehört hast, dann tu doch genau das, was die Frau in dem Anspiel getan hat. Sie hat uns eine Empfehlung gegeben. Probier es doch einmal selber aus. Das kann dir niemand abnehmen. Wenn du ein Leben mit Jesus wagst und ganze Sache mit ihm machst, dann wirst du es erleben. Er ist gegenwärtig, lebendig, auch heute noch da durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Jesus ist der, der Leben verändern kann, zum Guten hin. Noch heute verändert der auferstandene Jesus Menschen. Jesus lebt, ganz gleich, was du glaubst oder was du denkst. Der auferstandene Jesus hat auch dich berufen. Und lass dir um Gottes Willen, lass dir auch umsonst irgendetwas, lass dir nicht das Beste nehmen, was Gott dir schenken möchte. Ein toter Christus nutzt dir nichts. Halte dich an Jesus und ergreife seine auserstreckte Hand. Dann wirst auch du auferstehen und leben, weil Christus auferstanden ist und lebt. Ich möchte beten. Unser Gott und Vater, in tiefer Nacht hast du deinen Sohn Jesus Christus von den Toten auferweckt und ihm den Sieg gegeben über Hölle und Tod. Durch ihn hast du auch uns die Pforte zum ewigen Leben geöffnet. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, dass wir erfüllt von dieser Siegesbotschaft unser sterbliches Leben deinem Sohn anvertrauen, damit wir befreit von Todesfurcht und Angst dir leben. Herr, öffne du uns die Augen, dass wir dich als den Auferstandenen erkennen. Gib uns brennende Herzen, überwinde allen Zweifel und nimm voll uns allen eitlen Stolz und hilf uns, dass wir den Weg des Lebens gehen durch Jesus Christus, unseren auferstandenen Herrn, der lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.